Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand, eine Endlosschleife, das Möbiusband. Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber irgendwie habe ich doch trotzdem das Gefühl, dass sich Geschichte wiederholt. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, darüber können wir natürlich lange reden, aber ich muss mich erstmal bei unseren Zuhörern entschuldigen. Das letzte Mal haben wir ein bisschen abrupten Abgang gehabt, wenngleich wir alles ausdiskutiert hatten, aber da klingelte bei mir das Telefon. Das war eine Kollegin aus Leipzig vom MDR, die machen einen Film über die Entwicklung der Medien, Kultur und andere Dinge nach dem Mauerfall. Und die wollten natürlich auch in Thüringen recherchieren. Und wir wollten eigentlich Aufnahmen machen im oder auf dem Dach des alten Volkhochhauses. Sie wissen ja, in welchem kläglichen Zustand das Haus ist. Ich wollte da unbedingt nochmal rein. Aber es führte kein Weg herein. Irgendwelche Menschen in Süddeutschland besitzen das Haus. Die Treuhand glaubte ja seinerzeit, dass sie eine Goldgrube gefunden hat, wollte 20 Millionen, glaube ich, dafür. Das ist nun alles nicht mehr der Fall. Und von dem Hotel, was da rein soll, hört man ja auch nichts mehr. Also man hat schon die Befürchtung, mitten in der Stadt so ein Spekulationsobjekt. Und das ist natürlich hässlich für Erfurt. Also.
Sie reden von dem Hochhaus, wo Thüringer Allgemeine draufsteht, direkt am Ring.
Naja, das ist das Volkhochhaus. Also eigentlich in 60er Jahren für die Zeitung Das Volk damals gebaut. Eigentlich sehr modern. Ich glaube, der Chefredakteur ist sogar nach Schweden damals gefahren, um zu schauen, wie eine moderne Redaktion funktioniert. Also in der Hinsicht haben sie sogar richtig Geld in die Hand genommen. Natürlich an dem Platz eine moderne Druckerei zu bauen, war nicht möglich, sodass wir raus sind. Und es gehörte der Treuhand dann. Und die glaubten Anfang der 90er Jahre, Büroraum war ja sehr knapp, oh, jetzt haben wir ein ganz großes Ding in der Hand und haben sich völlig verzockt. Am Ende haben sie es nicht verkauft, stehen geblieben. Und heute haben wir eine der schrecklichsten Bauruinen eigentlich in der Stadt. Traurig. Und die Herrschaften, die das in der Hand haben, wollen auch in keinster Weise, sag ich mal, in die Öffentlichkeit offensichtlich. Wir wollten, wie gesagt, nur reingehen, ein bisschen als Hintergrund für den Film. Haben wir nicht gekonnt, mussten im Gegenteil dazu aufs Hochhaus gehen und von oben filmen. Auch ein interessanter Blick auf die Stadt Erfurt.
Herr Lochthofen,
ein bisschen erkältet.
Ich höre schon ein bisschen, eine gute Besserung. Ich habe das Gefühl, dass Sie ein bisschen ablenken wollen von den unangenehmen Themen des Tages oder des Wochenendes. Klausenitz, Bautzen, das sind ja Bilder, die mich erschreckend an die 90er erinnern. Aber mit einem kleinen Unterschied habe ich das Gefühl, dass die Sprachextreme, auch die Extreme der Handlung, härter geworden sind.
Naja, wir durchleben ja jetzt im Augenblick überhaupt eine ziemlich hochgedrehte Diskussion. Wir plädieren ja beide schon lange in unserem Gespräch dafür, etwas mehr Sachlichkeit reinzubringen. Das war nach Köln unbedingt notwendig. Ich glaube, es waren die Schlagzeilen, dass die Welt sich verändert hat, dass Deutschland sich verändert, eine neue Republik und so weiter. Natürlich waren das ärgerliche Ereignisse und die betroffenen Mädchen haben zu Recht auch Anzeige erstattet. Aber es hat natürlich nicht die Dimension gehabt, dieses Land zu erschüttern. Auch das andere wird nicht die Dimension haben. Trotzdem, wir kommen nicht umhin, immer wieder klar zu machen, der Osten hat ein Rassismus-Nationalismus-Problem und speziell auch Sachsen. Und die Politik reagiert bis jetzt immer noch ziemlich hilflos, auch in dieser Situation. Ich meine, hinterher gibt es dann immer Politikertourismus, die fahren dann zu so einem Heim und dann schauen sie sich's an. Aber insgesamt kommen wir nicht über den Punkt hinweg, deutlich zu machen, dass hier die Gesellschaft, der Staat wehrhaft ist. Und wenn da der Mob sich versammelt, die Bezüge zu Pegida sind nicht falsch, sondern richtig. Und zu den anderen Formen, dass das der Hintergrund ist für solche Straftaten. Da fragt man sich, wohin das führt. In Thüringen hat man ja in Altenburg Frauen und Kinder mit angezündet. Und es empört sich nicht jemand in ganz Deutschland, in ganz Thüringen sagt, sind Mörder unter uns. Sondern wir beschäftigen uns dann natürlich lieber mit marokkanischen Antänzern die ganze Zeit, Wochen und Monate. Das heißt, das ist unser eigentliches Problem im Augenblick. Nicht nur in Deutschland, in Europa insgesamt, keine Frage. Aber wir kommen da nicht weiter. Und ich habe die Befürchtung, wie vor 20 Jahren, dass vor diesem erhitzten Hintergrund dann auch letztlich am Ende auch noch ganz andere Straftaten passieren.
Wenn Häuser und Asylbewerberheime brennen und dann Menschen davor stehen und klatschen, dann ist das ekelhaft. Aber noch furchtbarer finde ich eigentlich die Vorstellung, dass mittlerweile, wenn wir die Wahlen in drei Bundesländern haben am 13. März, die AfD dann noch stärker wird als die Grünen und schon in Sachsen-Anhalt bei 17% ist. Das heißt, das eigentliche Problem sind dann die Menschen, die dann zum Beispiel diese Partei wählen, oder?
Das ist sicherlich so, dass wir nicht wenige Verirrte in diesem Land haben. Und wenn sie jetzt die absolute Bevölkerung haben, ich bin ja in der Frage konservativ, aber ich sage jetzt mal, mehrere Prozent haben eine Meise und 15-20% sind mit der Komplexität der heutigen Gesellschaft einfach überfordert. Die verstehen nicht, die wollen einfach eine einfache Welt haben und wenn das nicht klappt, dann werden sie auch zum Teil aggressiv und der Nationalismus, der Rechtsextremismus hat in Deutschland Wurzeln und Tradition, das heißt, dass das dorthin abrutscht, das braucht man sich nicht darüber zu wundern. Viel mehr Sorge macht mir 50% im Osten, die nicht zur Wahl gehen. Das heißt, ich habe jetzt mal an einem Gespräch in Erfurt teilgenommen, da saßen sehr erfolgreiche Leute, auch aus dem Osten, nicht nur aus dem Westen, Leute, von denen man sagen würde, die sind bestimmt sogar Millionäre und die reden den gleichen Unsinn wie Herr Höcke auf dem Domplatz und haben das Gleiche im Kopf, obwohl sie sehr erfolgreich sind, obwohl sie keine Ängste haben müssen, dass ihnen irgendwas genommen wird oder so etwas. Das heißt, die Entwicklung der letzten 25 Jahre, was den geistigen Zustand anbelangt, ist doch nicht ganz gut verlaufen. Wenn dann noch Leute schreien, wir sind das Volk, also offensichtlich rechtsextremer Mob, dass die Leute, die zu Recht vor 25 Jahren diesen Slogan kreiert haben, sich nicht dagegen wehren, dass sie vereinnahmt werden, dass man ihre wirklich großen Satz missbraucht. Bis auf Schollemer höre ich da niemanden, der sich da richtig, sag ich mal, empört darüber. Das ist mir zu wenig. Also die Zivilgesellschaft im Osten ist zu schwach. Das ist der Punkt. Und da fällt der Politik darunter, da fällt der Journalismus drunter, der sagt, ja, es gibt auf rechter Seite und auf linker Seite und schaut doch mal, nicht alle AfD-Leute sind so böse und so weiter. Also ein beschwichtigendes Herangehen. Das ist etwas, was auf Dauer dieser Gesellschaft nicht sehr gut tut. Schauen Sie, wenn Sie in die Geschichte schauen, die großen Journalistenpreise sind nach Kisch benannt, nach Rosetzky, nach Tucholsky. Das sind Leute, die engagiert waren. Große Journalisten waren, die gesagt haben, in einer bestimmten Zeit, wir müssen uns engagieren. Wir sind nicht nur Betrachter an dieser Stelle. Das fehlt mir heute sehr stark. Das heißt, nicht nur moralisieren, sondern auch sich journalistisch einsetzen.
London bekommt eine extra Wurst und der Brexit ist, scheint erstmal abgewendet zu sein, wenn nicht die Briten sagen, nö, wir wollen nicht mehr.
Ich glaube, da täuschen sie sich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie im letzten Augenblick zurückstrecken. Die Briten sind anders. Wir haben das ja bei dieser Abstimmung in Schottland gesehen. Also als dann klar wurde, dass die wirtschaftlichen Nachteile für Schottland sehr hoch werden und vieles in der Perspektive nicht klar wird, haben sie dann doch nicht für die Spaltung Großbritanniens plädiert. Das ist jetzt in der Gesamtschau auf Britannien, finde ich, noch zu früh etwas zu sagen. Ich glaube eher, es kann durch einen ganz einfachen Zufall, schauen Sie mal, in London passiert ein Anschlag, was wir alle nicht wollen oder irgendetwas, dass solche Ereignisse dann beeinflusst werden durch eine Tagessituation, durch ein Gefühl aus dem Bauch, da spielt ja viel das Gefühl aus dem Bauch eine Rolle. Wirtschaftlich würde es Großbritannien deutlich schlechter gehen, wenn es austritt. Aber es kann trotzdem passieren und das, was der Cameron da bekommen hat, ja, die Extrawurst, ich glaube, das ist natürlich auf der Insel ganz anders aufgenommen worden als bei uns hier. Das ist nur ein kleines sozusagen Trostpflasterle, was er bekommen hat. Insgesamt glaube ich, es wäre schlecht, wenn die austreten. Andererseits, wenn sie noch ein paar andere mitnehmen, wäre es dann vielleicht ganz gut.
Die Saudis rüsten auf, kommen mal zu Saudi-Arabien, unser Partner, was man sich mal schwer vorstellen kann, Partner und Freund, die Waffenexporte, die Deutschen, die steigen. Kann ein Staat, ein Land, eine Regierung, darf das sagen, die Wirtschaft beeinflussen und Waffenexporte reglementieren?
Selbstverständlich. Wir haben ja aus der Geschichte wenigstens ein bisschen was gelernt. Die deutschen Exporte sind, sage ich mal, gemessen an China, Russland und Amerika restriktiver. Aber es reicht noch dazu, ordentlich Geschäfte zu machen, auch mit Regimen, die nicht nur hart an der Grenze operieren, sondern offensichtlich terroristische Regime sind und das sind fast alle im Nahen Osten, also am Beginn mit den Saudis, die ja im hunderte Prozent auf zugelegt haben, weil sie im Wettbewerb mit dem Iran dort als Staat auftreten, der den Terror finanziert. Ja, das ist offensichtlich. Die Iraner finanzieren Terror, Saudi-Arabien. Die Iraner hatten nur das Pech, dass sie nicht sozusagen Amerika-gläubig waren. Die Saudis werden halt anders behandelt, weil sie ja nach wie vor den Amerikanern in diesem Raum doch die Möglichkeit geben, präsent zu sein. Das ist unser Dilemma. Das heißt, die Welt da draußen ist zum Teil nicht nur gut und böse, sondern sie ist auch sehr gemischt. Und wir müssen versuchen, bei aller Enttäuschung über diese Entwicklung immer wieder einzuwirken, dass es letztlich nicht Kriegsfolgen hat und die wir ja in Europa hier immer mehr zu spüren bekommen. Das heißt, in einer globalisierten Welt ist ein Konflikt im Nahen Osten, sagen wir sehr schnell, auch unser Konflikt. Schauen Sie, unser Verhältnis zur Türkei ist ja auch zwiespältig. Der Terror gegen die Kurden ist eindeutig, sage ich mal. Wenn jetzt Russland mit den Tschetschenen sein Problem hatte, wissen Sie noch, was da für ein Geheule war? Das war auch richtig. Man muss den Russen sagen, das geht nicht. Man kann nicht ganze Völker massakrieren. Die Türken machen das und wir sagen im Augenblick, ja, och, unser Erdogan ist halt so ein bisschen temperamentvoll. Andererseits, wenn wir es hart nehmen würden, sagen, das geht nicht, alles wird gekappt zur Türkei wie zu Russland, wir belegen sie mit Sanktionen, wir können kein Interesse haben, dass die Türkei fällt.
Das Erpressungspotenzial ist ja ziemlich hoch, also wenn man so hört und sieht, wie sich Erdogan aufgeführt hat, der kann ja dem Westen eigentlich fast alles aufzwingen, oder?
Naja, der ist in einer Situation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er das noch richtig überblickt. Ich meine, er hat ja genug Probleme vor der Haustür, er hat sich mit den Russen unsinnig, völlig unsinnig angelegt. Das hat was damit zu tun, dass die Russen Assad stützen, Assad auf dem Vormarsch ist wieder. Das bringt den Erdogan offenbar in Rage. Aus diesem Grunde haben die Angst, dass die Kurden sich doch einen eigenen Staat gründen in diesen zerfallenden Staaten Irak und Syrien. Und aus diesem Grunde reagiert er so. Das heißt also, ich glaube, der betrachtet das noch nicht einmal so wie aus unserer Sicht, sondern er ist in einer sehr prekären Situation. Und unser Interesse, das ist das Dumme an der ganzen Geschichte, kann ja nicht sein, dass die Türkei zerfällt. Dann ist der Nahe Osten bei uns direkt hier schon in Europa. Ja, das ist eine Situation, die natürlich sehr komplex ist und die ist draußen irgendwo auf Demonstrationen niemanden zu vermitteln. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir sehen, dass wir den Partner für uns nutzen, auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr schwerer Partner, mit dem wir es zu tun haben. Und ich glaube, dieses Jahr wird in der Frage uns noch viele, viele unangenehme Nachrichten bringen.
Und in den nächsten Wochen wird uns der 13. März beschäftigen, 3 Landtagswahlen in Deutschland. Dann ist die Frage, verändert sich dadurch diese Republik oder sind das so große Worte?
Ja, ich glaube, ich neige an der Stelle nicht zur Pathetik, sondern mehr zur Ruhe, zur Analyse. Wir werden in Sachsen-Anhalt schauen. Ich könnte mir ja, so wie das Thüringer vielleicht manchmal tun, die Hände reiben. Es ist ja sehr schön, wenn da 20% Pegida dort und der AfD gewinnen. Dann bleibt eben Sachsen-Anhalt das Schlusslicht in Deutschland. Da haben Sie ja schon große Erfahrung. Das haben Sie ja über Jahrzehnte schon betrieben. Das heißt, diese extreme Verhalten in der Politik zeigt sich auch dann in diesem Land, dass es sich nicht weiterentwickelt. Das ist eine Furcht, die die Sachsen-Anhaltiner echt haben sollten. Nur, wie gesagt, das Problem ist, 50%, denen es gar nicht so schlecht geht größtenteils, die gehen gar nicht mehr zur Wahl, weil sie sagen, das interessiert mich nicht, das geht mich nichts an, das ist mir zu kompliziert, das verstehe ich alles nicht, die Parteien sind alle gleich. Nein, sie sind nicht alle gleich, das wissen wir doch. Ich kann mich nur wiederholen, ob Schäuble Finanzminister ist oder Sarah Wagenknecht, das macht einen riesigen Unterschied. Ja. Insofern sage ich mal, es sind einfach geistig träge Leute, sehr viele im Osten, und die kein Verhältnis zu einer demokratischen Gesellschaft haben. Das heißt, es fehlen Demokraten, wie es auch an Europäern fehlt in diesem auf diesem Kontinent zunehmend. Umberto Eco ist ja noch gestorben, ein großer Europäer. Also, sie werden weniger und nicht mehr. Das ist unser Dilemma.
Über das Dilemma und weitere werden wir sprechen, auch nächsten Montag wieder kurz nach 9 mit Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche.
Ich danke auch sehr.
Tschüss.